Willkommen, willkommen heute zum neuen Bird Gang Powerlifting Podcast. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast dabei und zwar Caro vom Berlin Strength. Hallo Caro.
Hi, ich grüße euch.
Und ich muss sagen, dass du heute hier bist. Achso, unser lieber Falk ist natürlich auch wie immer dabei.
Hallo.
Und ich muss sagen, ich habe direkt Nachrichten bekommen, dass wenn du hier bist, woanders natürlich schon wieder fehlst. Kea trainiert gerade im Berlin Strength. Und die hat mir gerade geschrieben, sie macht sich gerade hier bei ihrer Bench warm. Und da kam ein Typ zu ihr und meinte, ja, wenn du leichtes Gewicht nimmst, kannst du auch da drüben benchen. Jo, ich habe ihr geschrieben, hast ihm gesagt, mit seiner McFit-Technik kann er da auch da Flachbank hier ein bisschen drücken. Und sie hat mir original dann danach ein Foto geschickt, wie er hier so wieder bencht und da mal gemacht hat.
So ein Opfer, Alter.
Ist so. Nee, wir wollen heute ein bisschen über Ernährung sprechen.
Ich würde wahrscheinlich erstmal so wie bei Kona so ein bisschen die biografischen Eckdaten so ein bisschen auffassen. Und mich würde eigentlich interessieren, was dich so ultimativ irgendwann mal dazu bewogen hat, mit Coaching anzufangen und wie du da so durchgestartet bist. Also kamen da so Leute zu dir und meinten dann so, ey, coach mich mal, du bist irgendwie ziemlich krass, oder dachtest du dir irgendwann mal, irgendwie glaube ich, ich kann das gut und hätte mal Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und hast dann irgendwie jemanden angequatscht und bist dann hingegangen und meintest so, ey, ich würde gerne mal ein bisschen was ausprobieren, hast du Lust? Wie lief das denn ab bei dir?
Ich mache das jetzt hauptberuflich seit über 2 Jahren mit dem Online-Coaching und arbeite im Berlin Strength nebenbei. Was heißt nebenbei? Eigentlich hat es da angefangen, ja, wo ich dann auch Personal Trainings gegeben habe. Und dann ging das alles so richtig los. Ich habe damals noch in Teilzeit in meinem alten Job gearbeitet und hatte damals aber auch schon ein paar Freunde, wie es einfach so anfängt. Ja. Also ein paar Freunde hatten sich im Fitnessstudio angemeldet und die wussten halt, dass ich schon sehr, sehr lange aktiv bin im Kraftsport, im Powerlifting, wie auch immer. Und die haben halt dann, as always, so einen 0815-Plan aus dem Fitnessstudio bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mal eine Session zusammen machen. Das waren so die ersten Erfahrungen, sage ich mal, wo ich Leute von außerhalb so ein bisschen begleitet habe. Genau, aber so richtig los ging es dann halt erst, als ich im Berlin Strength angefangen habe und dort täglich eigentlich Personal Trainings gegeben habe und dann über Mundpropaganda, wie das alles so ist, ging das dann steil auf jeden Fall. Ja, und jetzt war es hauptberuflich. Ach, wer sollte die Klingel ausstellen?
Bei mir klingelt hier irgendeiner Sturm, aber ich ignoriere das jetzt auch mal.
Ja, und was noch? Also, that's it eigentlich, ja. Also, und ich habe mich dann irgendwann darauf konzentriert, auch Leute von außerhalb zu coachen, dass ich mich nicht nur aufs Personal Training beschränke, weil ich immer diese ganzheitliche Zusammenarbeit sehr, sehr zielführend erachte. Das heißt, dass man im dauerhaften Kontakt mit dem Trainee, mit der Klienten, was auch immer, ist. Weil primär einfach zu mir auch Leute kommen, die eine Körpergewichtsreduktion anstreben, ja, oder einfach einen Aufbau von der Trainingsroutine, oder wenn das Training einfach nicht so läuft, sie das Gefühl haben, nicht voranzukommen, sie eigentlich einfach nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Und um dort einfach auch ständig, sage ich mal, präsent zu sein als eine Ansprechperson, habe ich mich dann entschlossen, ja, auch Online-Coaching anzubieten, und das ist jetzt quasi meine Haupteinnahmequelle.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist für dich Online-Coaching so wie eine Art Add-on in der Hinsicht, dass du damit einfach noch ein bisschen ganzheitlicher, umfangreicher betreuen kannst.
Genau. Also die Personal Trainings an sich, die geben halt eine gute Grundlage, ja, für TrainingsanfängerInnen, und damit erarbeiten wir uns eigentlich immer diese Grundlage. Wenn sie danach ins Online-Coaching reinkommen möchten, dann brauchen sie halt erstmal diese Grundlage, um selbstständig trainieren zu können. Manche Leute wollen aber einfach auch nur mal einen Technikcheck. Manche Leute wollen einfach nur mal schauen, okay, oder einen Trainingsplan haben, der ein bisschen individueller gestaltet ist. Ja, und dann machen wir ein paar Sessions zusammen, dann kriegen sie einen Trainingsplan, dann kriegen sie irgendwann mal wieder ein Check-up. Und so läuft es dann beim Personal Training häufig. Und beim Online-Coaching ist es ja so, ja, wie ihr es wahrscheinlich auch macht. Check-in-Tage, Feedbacks, Video-Feedbacks. Und wenn ich dann natürlich Leute habe, die spezieller Nutrition im Vordergrund oder einfach auch Routinenaufbau im Vordergrund haben, dann ist natürlich das auch ein Riesenpart dabei.
Ja, das finde ich total interessant, weil für mich, also ich mache ja hauptsächlich Online-Betreuung in irgendeiner Form. Und ich fühle mich damit eigentlich immer so ein bisschen eingeschränkt. Also gerade wenn man so anfängt, miteinander zu arbeiten und die Person vielleicht, also entweder ist es bei mir irgendwie aus dem Gym und ich sehe die Person jetzt nicht so regelmäßig oder es sind halt Leute, die irgendwo anders wohnen. Da ja, fühle ich mich halt so, okay, wir fangen jetzt an, aber es gibt jetzt so ganz, ganz viele Dinge, die ich eigentlich irgendwie ansprechen möchte und die ich bearbeiten will. Und das wäre eigentlich viel, viel cooler, wenn man das irgendwie in Person machen könnte, wenn man sich richtig daneben setzen kann und mitten im Satz während der Ausführung sagen kann, hier, mach mal das, mach mal jenes. Und ich finde, sowas fällt halt online echt so ein bisschen hinten runter. Beziehungsweise verschiebt sich einfach so ein bisschen, also dass du einfach viel mehr Zeit brauchst, um Sachen umgesetzt zu bekommen.
Auf jeden Fall, ja.
Und da machst du es eigentlich ziemlich cool. Also wie ist bei dir jetzt so der Anteil an Leuten, die du so in Personal Training und online betreust, im Gegensatz zu nur online? Oder nur Personal Training? Also wenn es das überhaupt gibt bei
ja,
dir?
Ja, so? Es gibt nur Personal Training auch, natürlich. Also ja. Ist vermehrt dann. Und ich sage immer, ich biete kein Online-Coaching an, bevor diese Basics halt nicht da sind. Bevor wir nicht, also wenn halt komplette NeuanfängerInnen einfach kommen, ja, die mit Kraftsport noch nicht viel am Hut hatten, dann bauen wir da erstmal eine Basis auf über ein paar Sessions. Und wenn ich sage, okay, das finde ich gut, jetzt kannst du alleine trainieren und wir haben halt immer diese Video-Feedbacks, ja, also die ja. Techniküberprüfung über die Video-Feedbacks. Und genau, und dann kann das Online-Coaching starten. Es sind aber Leute, die sich bei mir melden, sind prinzipiell, die sich fürs Online-Coaching bewerben. Die wollen halt ins Online-Coaching. Mhm. Die Leute, die nur Personal Training machen wollen, die melden sich nur fürs Personal Training. Also es ist selten so, ich hatte es schon ein paar Mal, dass wir jetzt von Grund auf gestartet sind mit Personal Trainings und dann ein Übergang gekommen ist ins Online-Coaching. Genau. Mhm. Aber es ist definitiv ein Vorteil, wenn auch die Person zum Beispiel, also ich habe auch eine Menge Personen im Coaching, Online-Coaching, die einfach im Balance Strength trainieren. Und dann ist es natürlich super sinnig immer, wenn man dann mal kurz im Austausch steht oder ich auch mir mal einen Satz vor Ort angucken kann und oder nach der dritten Videoanalyse immer wieder das Gleiche versuche zu korrigieren, aber es klappt einfach nicht. Diese Connection funktioniert halt nicht. Und wenn man dann vor Ort einfach mal so ein paar, auch wenn es bloß ein paar kleine taktiles Feedback einfach geben kann, ja, damit die Person weiß, okay, hier soll ich da noch ein bisschen was strecken oder whatever it is, ja, ja. Oder ein Hip Hinge oder was auch immer, ein bisschen optimierter durchführen, sage ich mal, so eine Geschichte. Das ist kann sehr, sehr hilfreich sein auf jeden Fall, ja.
Ja, krass.
Ich finde es auch halt mega ein Vorteil, wenn ich die Leute halt im Vereinstraining dann sehe, dass man da eigentlich nochmal die Grundsachen wirklich in Person durchgehen kann. Vor allen Dingen, wenn man das erste Mal einen neuen Lift irgendwie zeigt oder Technik groß umstellt.
Ja.
Ja, wie gesagt, da kommt halt irgendwie richtig viel Input immer irgendwie zusammen und online ist es total schwierig, das, was einem da so auf einmal einfällt, so zu dosieren. Ne? Also, keine Ahnung, du fängst an, Sumo zu heben und siehst bei der Person halt 20.000 Dinge, die du jetzt anders machen würdest, so, und dir ist aber auch völlig klar, einfach so aus einer pädagogischen Perspektive, ey, also ich kann ja jetzt nicht alles ansprechen, wie sollen die Personen jetzt in der nächsten Woche das alles, was ich hier angesprochen habe, irgendwie sinnvoll umsetzen, und dann versuchst du das irgendwie zu kategorisieren und rauszufinden, was jetzt am sinnvollsten ist, womit du beginnen kannst und was vielleicht sogar die meisten Sachen mit unterbringt. Und ja, ich glaube, das ist High Life einfach ein bisschen angenehmer, so. Ja.
Ja. Aber es ist halt ist halt Teil des Prozesses und auch dieser Prozess dauert einfach, braucht Zeit. Ja. Und da einfach die nötige Geduld mitzubringen, ist halt auch das, was uns im Endeffekt weiterbringt, ja, immer.
Ja. Ja, das stimmt. Hast du was, Maxi? Willst du gleich shooten?
Ansonsten? Ich kann das auch nur so spiegeln, wie du so schön sagst. Aber wir können ja heute mal das Thema Ernährung ein bisschen einsteigen. Wenn dann Leute zu dir kommen, du hast schon gemeint, dass du sehr oft dann Gewichtsabnahme im Vordergrund stellst. Würdest du sagen, so, das ist der Main-Grund, dass Leute erstmal Gewicht verlieren wollen? Oder gibt es auch Leute, die sagen, okay, ich will aufbauen oder einfach fitter werden?
Habe ich auch, ja, habe ich auch. Aber tendenziell, ich sag mal so, 80%, die von den Lifestyle-Athletinnen, da steht eher der die Körpergewichtsreduktion im Vordergrund. Es kommt natürlich immer auf die Ausgangslage drauf an. Ja, ich hatte auch schon Personen, wo ich gesagt habe, nein, du nimmst nicht ab. Wir gehen jetzt mal den anderen Weg, ja, und schauen uns erstmal tendenziell an, was in deiner Nutrition vielleicht, wo wir da noch ansetzen können und konzentrieren uns darauf, ja, eine Trainingsroutine aufzubauen und Muskulatur einfach aufzubauen. Also nur mal so ein Schlagwort reinzugeben, Skinny Fat, ja, also ich mag das Wort zwar nicht, aber einfach aus diesem Aspekt heraus, ja, diese Person hat nicht so viel Muskulatur, ist aber relativ dünn und was bringt es da jetzt noch in ein kalorisches Defizit zu gehen, ja, und deswegen immer die Ausgangslage betrachten und aber ich denke schon, dass 80% eben, ja, oder es ist so, dass es erst mit der Körpergewichtsreduktion einhergeht, in Kombination mit dem Aufbau einer Trainingsroutine und alles summa summarum, Habit Building, ja, auch ganz groß im Vordergrund. So eine Geschichte einfach, wenn es bei Powerlifting-Trainees nicht selten geht es nach oben, ja, oder auf Maintenance, obwohl ich da natürlich nicht so viele KlientInnen habe, die das Komplettpaket, sage ich jetzt mal, haben mit Nutrition und Trainingsplanung. Also manchmal habe ich halt auch nur Trainingsplanung und wenn es halt zum Wettkampf geht, okay, dann müssen natürlich schauen, wo sich das Gewicht hinbewegt. Ja. Das behalte ich aber nur so rückläufig im Hinterkopf oder in der Übersicht quasi behalte ich mir das bei, um einfach dahingehend den Checkup zu haben. Aber ansonsten, wenn jetzt trainingsspezifisch oder nutritionspezifisch keine Defizite vorhanden sind, dann ist es halt nicht mit dabei, sage ich jetzt mal so. Ja.
Da konzentrieren ist ja auch irgendwie verständlich. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Coachings oder sagen wir mal vom Aufwand her fast zwei verschiedene Coachings.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, ein bisschen muss man es halt immer im Hinterkopf haben und mit drauf gucken. Und ich denke mal, du wirst da auch Tipps geben und antworten, wenn dich jemand fragt. Aber ja, klar, das muss man quasi extra oder separat oder zusätzlich, sagen wir mal, so machen.
Es sind wirklich zwei, ich kann wirklich sagen, es sind zwei verschiedene Ansatzpunkte oder zwei verschiedene Coaching-Stile, ja. Weil auf der einen Seite geht es halt richtig, richtig, und ich glaube, darüber werden wir heute auch noch sprechen, um Kompensationsstrategien durch das Essen, also oder mittels Essen, ja, Emotionenunterdrückung mittels Essen. Und auf der anderen Seite ist es halt, ja, Trainingsperformance, Trainingsplanung, performanceorientiertes Essen, whatever it is. Ja, aber wenn ich eine Lifestyle-Athletin habe, dann geht es wirklich um Alltagsstruktur, dann geht es um, wie implementiere ich mein Training in den Alltag, wie hebe ich meinen Selbstwert an und wie packe ich quasi diese Emotionen, die aufkommen oder Gefühle oder was auch immer mich da hingebracht habe, wo ich heute bin, mit meinem Körpergewicht, mit meinen Verhaltensmustern, wie packe ich das an der Wurzel an? Ja. Und ja, that's it. Also es ist viel tiefer und wir haben auch in Summe mehr Kontakt immer, kann ich schon sagen. Ja, immer über WhatsApp läuft mein primärer Kontakt dann immer täglich.
Ich will da gleich mal, erzähl das mal.
Ja, am besten täglich, ja, am besten immer, wenn irgendeine Scheißsituation auftritt, dann, ich bin zwar nicht immer 24/7 erreichbar, aber ich versuche schon innerhalb von ein paar Stunden zu antworten That's
ja, 24-7 kannst du ja auch einfach überhaupt nicht leisten. Nee. Aber dann lass uns gleich mal da reingehen, weil ich das total spannend finde und es ist für mich, glaube ich, so ein Bereich, in dem ich wirklich noch ganz, ganz viel lernen muss. Und zwar ist es so das Thema Kommunikation, wenn es um Ernährung geht. Na, du meintest ja, du hast ja Leute bei, also immer mal Leute, die zu dir kommen und meinen, sie möchten abnehmen und du sagst dann so, nee, eher nicht, ist jetzt nicht so sinnvoll. Und du hast ja jetzt auch schon erwähnt oder erzählt, dass Ernährung einfach extremes, emotionales Ding ist. So, ne? Und wie ist es da bei dir im ersten Impuls, wenn du jemanden hast, bei der Person schätzt du schon ein, okay, irgendwie scheint Essen hier schon so ein kleines Thema zu sein. Und die Person sagt zu dir, ja, ich würde gern noch weiter abnehmen, aber du schätzt es so ein, als wäre das jetzt nicht so der sinnvollste Weg. Bist du dann komplett trocken, nüchtern, unemotional, was ja eine Möglichkeit wäre, einfach zu sagen, okay, ich spiegel jetzt einfach nur mal Fakten wieder, ne, und versuche dir jetzt einfach keine emotionalen Aufhänger zu geben, sondern einfach nur ganz, ganz trocken zu sagen, nee, das macht jetzt gar keinen Sinn. Oder versuchst du da das ein bisschen emotional zu erarbeiten oder rauszuarbeiten und irgendwie auf die Ebene der Person zu kommen? Ich meine, es ist wahrscheinlich total unterschiedlich bei den Leuten. Also du hast ja ganz, ganz viele verschiedene Typen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Aber was wäre so, was würdest du sagen, wäre dein erster Impuls in der Herangehensweise des Ansprechens und der Kommunikation in dem Bereich?
Also ganz wichtig ist, denke ich, immer, dass eine Art Vertrauensbasis aufgebaut wird. Ja? Im Vorfeld gibt es dann natürlich immer das Erstgespräch. Und da stellt sich schon einiges heraus. Wenn es tiefgründigere Sachen sind, die jetzt bis hin zu einer Essstörung gehen, ja, also wirklich eine Essstörung, dann sage ich auch klipp und klar, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Das geht über meine Kompetenzen hinaus, ich darf nicht therapieren und dann geht halt nicht. Ja, das heißt, da muss die Kommunikation schon sehr, sehr offen sein, dass ich sage, okay, wir können versuchen mit ein paar Tools oder irgendwas, ja, daran zu arbeiten, aber ich kann dich nicht therapieren. Definitiv nicht. Und wenn wir trotzdem natürlich, ja, ist ja auch immer eine Art Sympathie dann da, ja, muss natürlich da sein, weil die Person soll mir auch vertrauen. Sie soll mir dahingehend vertrauen, dass ich schon ihr diese Entscheidung abnehme, ja, auf sehr, sehr objektiver Sicht, auf jeden Fall. Weil wir wissen es selbst, wenn es um den eigenen Körper geht, ist das subjektive Empfinden irre. Also es kann ja manchmal von Tag zu Tag einfach super unterschiedlich sein, ja. Bestes Beispiel ist, du bist 2 Tage nicht im Training, 3 Tage, weil du krank bist. Fühlt sich einfach nach dem 3. Tag, fühlt sich dich einfach fett oder unsportlich oder irgendwas, ja. So, dann hast du mal wieder die erste Pumpeinheit drin und schon fühlst du dich wieder perfekt. Ja, das heißt, diese... Ja,
riesig.
Riesig einfach. Diese und diese Objektivität, die muss ich natürlich mit reinbringen. Auch, definitiv. Das ist mein Job, das objektiv zu bewerten. Aber wir müssen natürlich Dinge auf einer emotionalen Ebene anpacken. Und wie gehe ich das an? Also ganz allgemein gehe ich das immer so an, dass jetzt mal auf das Beispiel, was du gegeben hast, eine Person ist eigentlich schon dünn, möchte noch mehr abnehmen, ja, aber eigentlich mit dem Ziel, definierter vielleicht auszusehen, ja, Muskulatur aufzubauen. Und da muss man natürlich mit Fakten schon kommen, um das der Person einfach klar zu machen. Dann heißt es aber nicht, okay, wir drehen jetzt alles von 0 auf 100 um, von der einen auf die andere Sekunde, in ihren Verhaltensmustern, sondern wir arbeiten uns langsam daran, dass sie zum Beispiel die Angst verliert. Und so war es ja, also da kann ich ja immer auch aus eigener Erfahrung sprechen. Die Angst zu verlieren, auch mal in erstmal in höhere Körperfettlevel zu kommen oder auf dieses Gewicht auf der Waage. Ja, dass das schon natürlich im Gesamtprozess eine Rolle spielen kann, ja, aber nicht, wie sehr du dich über diese Zahl auf der Waage definierst. Und dieses Erreichen von vielleicht einem noch geringeren Körpergewicht bedeutet im Umkehrschluss, muss nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass du dann glücklich bist. Ja. Mhm. Und dann kommen wieder solche Emotionen hoch oder solche Tatsachen hoch, dass das eigentliche Problem beim Selbstwert liegt und nicht an der und nicht über die Zahl auf der Waage wieder gespiegelt wird. Ja. Und das ist halt immer super wichtig in so einem, ja, in so einem Gesamtprozess, das den Personen einfach auch klar zu machen. Ja, dass weder, naja, bleiben wir mal bei der Waage einfach, ja. Dass das nicht ausschlaggebend ist, oder auch der Körperfettanteil, dass das nicht ausschlaggebend ist, wie sehr du dich selbst wertschätzen darfst, so rum. Mhm. Ja. Und genau, dieses sei einfach lieb mit dir, das ist so blöd, dass so esoterisch das klingt, ja. Aber da müssen wir halt rein, da müssen wir ran. Weil das ist das eigentliche, die eigentliche Wurzel des Problems.
Ja. Ja.
Hast du da ja schon sehr tief in einem therapierenden Prozess drin, oder?
Teilweise ja.
Also muss man wahrscheinlich, ja.
Also ich beschäftige mich halt super viel mit so Habit Building und Mental Geschichten, ja, einfach weil es mich auch selbst interessiert. Und klar, das gibt man dann auch den Leuten mit. Ja, weil diese, man möchte zwar kein Motivator sein, sage ich mal, aber du bist einfach jemand in dem Augenblick, wo die Person einen guten Rat findet oder Halt findet oder halt auch mal wieder wirklich in diese reflektierte Sicht reinkommt, was im Endeffekt wichtig ist, um einen verhaltensorientierten Prozess positiv zu beeinflussen. Ja, also Reflexion mit sich selbst in diesem Prozess, das A und O.
Großartig, ja. Absolut, absolut genial.
Also ist ja auch dieser Sprung, also auf jeden Fall, was ich auch immer sage, so der, viele sind ja so aufs Gewicht fokussiert, was auf der Waage steht, was du schon meinst, dann sage ich auch immer, das muss überhaupt nicht widerspiegeln, wie du aussiehst, aber klar, das ist ja eigentlich noch wichtiger, dass man den nochmal weiterspinnt und das ist noch nicht dafür aussagekräftig, wie du dich dann fühlst.
Ja.
Wir wissen ja alle von irgendwelchen Wettkampf-Bodybuildern, die beste Form ihres Lebens haben, aber vom Gefühl her sich so schlecht fühlen wie noch nie. Und du meintest ja, okay, man muss halt seine Grenzen wissen, aber du erzählst ja schon, das hat ja extrem tiefe Wirkungen und man muss ja auch zumindest dafür sorgen, dass man nichts Negatives anrichtet, weil ich sehe extrem viele Powerlifter, die sich so krassen Food-Fokus aufbauen, die ja vorher vielleicht gar nicht da war. Ich habe es auch immer selbst beobachtet, das passiert ja auch ein bisschen schleichend, aber dass man mitunter ja Essstörungen erst deswegen aufbaut, weil man sich da optimieren will und alles richtig machen will.
Und also ich sag mal so, Food Focus, wenn es halt darum geht, wirklich in eine Diät jetzt zu starten. Oder bist du jetzt bei dem Thema, dass dieser Optimierungswahn einfach da ist und deswegen dieser Food Focus entsteht? Oder wo bist du jetzt?
Naja, gut, es gibt zwei verschiedene. Ne? Einmal, klar, wie du schon sagst, bei einer Diät, dass es da, dass mitunter Leute dann die ganze Zeit an Essen denken, dass es da viel geht um, ja, Cheatmeals, was weiß ich, und das immer schlimmer wird. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass du bei Leuten hast, die mitunter halten oder zunehmen wollen im Powerlifting. Ich meine, wir können ja erstmal über normale Diätvorgänge uns unterhalten, also so abnehmen eher. Und ja, was da den Food-Fokus angeht.
Genau, also ich sag mal so, zu Beginn der Diät kann das auf jeden Fall normal sein, ja. Und dann müssen wir uns halt immer fragen, wodurch wird dieser Food-Fokus getriggert? Ist es auf der einen Seite einfach, weil ich jetzt weniger zur Verfügung habe? Ja, das heißt, habe ich jetzt physischen Hunger? Dann kann definitiv Food-Fokus entstehen. Die Lösung dann? Essen, ganz klar, ja. Oder schauen, wo man da ansetzen kann, dass man eben nicht diesen Food-Fokus an sich kreiert, sondern durch vielleicht das Meal-Timing, durch die Mahlzeitzusammensetzung da einfach optimiert. Ja, dass das nicht so in den Vordergrund rückt, weil das ist dann einfach nur, ja, je länger eine Diät dauert, umso normaler oder ja, je größer, desto größer wird einfach dieser Fokus, ganz klar. Ja, das ist eine Begleiterscheinung, die wir kaum oder zumindest wenn es eine zeitlich begrenzte, härtere Diät, sage ich mal, ist, ja, zu einem gewissen Ziel, bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon auch mal auftreten kann und darf. Das ist okay, das ist genauso wie wenn wir Hunger verspüren dürfen, ist auch okay. Wenn es aber dann natürlich dazu kommt, dass wir mentalen Fokus, Food-Fokus entwickeln, ja, und wir uns auf nur noch auf Zahlen versteifen oder das Ganze einfach auch mit so einer Art Kontrollverlust dann deklariert ist, ja, bei zum Beispiel nicht Einhalten von irgendwelchen Zielen oder Numbers auf deiner Tracking-App, dann sind das halt häufig diese selbst auferlegten Regeln, ja, mit verbunden mit irgendeinem Verbot, Verzicht oder Verteufelung von irgendwelchen Lebensmitteln. Das heißt, das kommt dann einfach alles zusammen. Und dann auch noch in Kombination, dass du unbedingt zum Beispiel dieser krasse Fokus auf ein Ziel, ja, dass du dieses Ziel unbedingt erreichen willst. Also immer nur dieses zielorientierte, dieses zielfokussierte kann halt auch dazu führen. Und das im Umkehrschluss bedeutet das wieder Stress. Ja. Und so einfach diese Lösungen bei physischen Hunger sind, so komplizierter oder komplexer sind sie wieder bei einer mentalen Sache. Ja, und das, da muss man ansetzen, ja, oder könnte man im besten Fall ansetzen, dass man eben auch ohne Verbote arbeitet, natürlich zielorientiert arbeitet, ja, und somit ein bisschen diesen Food-Fokus einfach hemmt.
Ja, ich glaube auch, wenn man, ich sag mal, ein gesundes Verhältnis zu Essen hat und so die wichtigen Grundlagen kennt und die man hat, der einem im Plan schreibt, vielleicht das auch schon mal gemacht hat, eine, sag ich jetzt mal, Wettkampfvorbereitung, dann ist es auch noch was anderes, als wenn man als Otto-Normalverbraucher einfach Gewicht verlieren will und eben keinen geschriebenen Plan hat. Das ist nämlich was ich extrem erstmal als Hauptproblem sehe, wenn Leute versuchen abzunehmen, ist, dass sie Diät sagen, okay, ich mache jetzt eine Diät, weiß ich nicht. Meistens nicht. Oh, zwei. Ich habe wirklich mal einen Minicut gemacht über 6 Wochen und die Leute haben mir gesagt, was krass, 6 Wochen Diät. Und ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht was. Weil, also ich habe hier mal eine schöne Statistik rausgesucht von hier dem Buch von Lane Norton über Diät und vor allen Dingen langfristige Diäten. Und der hat geschrieben, dass die meisten Leute schaffen, das 10% zu verlieren. Das ist gar kein Problem. Das schaffen die allermeisten. Aber so statistisch gesehen, nach einem Jahr haben 50-70% wieder das alte Gewicht, 85% nach 2 Jahren und 95% nach 3 Jahren. Und die meisten wiegen sogar danach mehr als davor. Und ich glaube, das ist viel, weil Leute sehen, okay, ich verzichte jetzt ganz kurz auf einem kurzen Zeitraum auf was Bestimmtes. Da haben ja die meisten, manche fasten, manche sagen, Zucker ist böse, manche Kohlenhydrate, manche Fett, haben da irgendwelche Food, sag ich mal, Verteufelungen. Und das kann man ja ganz gut durchhalten, aber die meisten haben keinen Plan, was danach passiert. Und das Problem ist bei diesen Verzichtsdiäten, dass irgendwann sich das fast immer rächt, dass Leute, also es gibt auch statistisch gut Belege, Leute, die Sachen rauscutten in ihren Diäten, also spezifische Verbote, wie du schon gesagt hast, dass das relativ gut belegt ist, dass das mit Binge-Eating danach korreliert, dass sie dann wieder die Kontrolle verlieren. Und das meine ich auch mit diesem negativen Folgen, die man halt anrichten kann, wenn man den Leuten halt ein schlechtes Diätplan macht oder ja. Weight Management.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses, man kennt es selber, ja, dieses kurzzeitige Durchhaltevermögen, wie du auch schon sagst, für einfach Extreme. Das lässt sich gut umsetzen, ja, aber es geht halt viel mehr um Habit Building, um den Selbstwert, um eine Identitätsfrage und das Problem ist halt immer, dass es in dieser Zeit null Auseinandersetzung mit sich selbst gibt. Null. Ja, sondern es wird einfach so gemacht. Ich mache jetzt einfach eine Kohlsuppendiät, ich lasse jetzt einfach Kohlenhydrate weg und. Aber wenn es halt keine Auseinandersetzung mit sich selbst gibt, ja, warum zum Essen gegriffen wird und welche Emotionen haben oder welche Emotionen wurden dadurch getriggert, ja. Wenn es diese Auseinandersetzung nicht gibt, dann ist natürlich die Diät beziehungsweise eine darauf folgende, dann rutscht man danach einfach wieder in alte Verhaltensmuster rein. Ja? Und was soll sich dann ändern? Also da hat sich ja nichts geändert. Das heißt, wenn man wieder alte Verhaltensmuster aufrechterhält oder zurückgeht zu diesen alten Verhaltensmuster, wieder mehr isst über den Bedarf, wieder emotionsgebunden ist, dann ist das eine ganz normale Folge, dass dann einfach wieder das Gewicht draufkommt. Ja.
Es gibt ja, wie heißt denn der, dieser Fake-Bankdrücker, so ein berühmter Fitnesstrainer, Simon Teichmann. Der hatte mal in einer Talkshow, okay. Ich weiß nicht, das, also ich will jetzt nicht zu dem Bankdrückvorfall äußern, aber der hat ja auch mal in so einer Talkshow, ich weiß nicht was, relatives YouTube-Format oder so, mit einer Übergewichtigen und er dann als der vermeintliche Sportcoach und der wollte dann, hat das positiv gemeint und meinte so, hey, jeder kann abnehmen, man muss nur quasi wissen, wie. Und darauf gab es von Dale Kientopf ein richtig gutes Video, wo er mal erläutert hat, so theoretisch, klar, kann jeder abnehmen, wenn er aufhört zu essen, aber dass meistens ja diese Äußerung von Leuten kommt, die nie das Problem mit Übergewicht hatten oder mal wirklich viel abnehmen müssen. Also ich kenne das aus auch bekannten Kreisen, wo Leute sagen, ah, hier, die ist dick und blablabla. Und ich mir dachte, du kannst das nicht nachvollziehen, du warst nie so. Du hattest nie in deinem Leben mal versucht, 20 Kilo abzunehmen oder musstest das machen. Und er beleuchtet da halt ganz gut, dass es halt extrem viel genetisch, soziologisch sein kann, dass wenn man in einem, dass wenn man viel in geringverdieneren Regionen aufwächst, dass da halt einfach der Zugang zu Fastfood viel einfacher ist, viel günstiger, dass eben auch diese emotionale Komponente mitspielt, wenn man aus Frust isst. Dann gibt es genetische Komponente, dass manche Leute einfach wirklich mehr Hunger haben. Es gibt Komponenten wie, ich zum Beispiel bin extrem viel am Gestikulieren, ich habe einen so hohen Umsatz, und mir fällt das über, also ich verbrauche irgendwie 3000 Kalorien zu halten und bin halt, ich glaube, wir haben mal mit Falk drüber geredet, dass der weniger essen muss, um das Gewicht zu halten. Und da haben manche es einfach viel, viel schwerer und spielen echt viele mehr Sachen da rein.
Klar.
Ja, ob man leicht diäten kann oder leicht sein Gewicht halten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also auch sowas, Stress ist halt auch so eine krasse Komponente, ja, die immer super häufig außer Acht gelassen wird. Schlaf, Stress, alles so eine Dinge, die so nebenbei irgendwie laufen, aber das ist eigentlich so einen großen Einfluss darauf haben kann, wie du genetisch aufgestellt bist, ja, und dementsprechend auch, ob du vielleicht mehr Hunger, mehr Appetit, wie auch immer, verspürst. Ja, ein sehr, sehr individuelles. Und ich habe auch bei meinen Trainees, also so eine krasse Unterschiede, das ist echt der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe Männer mit 2000 Kalorien, ja, und ich habe aber auch jemanden mit 4500 Kalorien, wo wir knüppeln müssen, dass er überhaupt ein paar Gramm mal zunimmt, ja, also es ist echt irre, ja, und klar, umso größer ist die Challenge dann, die individuelle.
Was ich auch nochmal kurz als Faktor mit in den Raum werfen will, ich meine, ihr habt das so krass abgedeckt alles, so, ich will auch nochmal intelligent klingen. Diese Veranlagung dazu, überhaupt einen Überblick über Essen zu haben, also was mir zum Beispiel persönlich extrem schwer fällt, ist tatsächlich alles einfach mit einzukalkulieren, was ich über den Tag zu mir nehme. Also ich mach's meistens so, dass ich irgendwie so 3 bis 4 feste Mahlzeiten habe und einfach noch so ein bisschen Raum lasse dafür, irgendwie zwischendurch was zu snacken. Und die Snacks, die ich dann so ein bisschen nebenbei einfach mit reinnehme, die verliere ich so schnell aus den Augen. Also das geht total, total flott, dass ich dann einfach viel mehr snacke, als das Kontingent im Prinzip dafür vorgesehen war, aber ich das gar nicht checke. Also für mich das auch total unlogisch ist, dass wenn sich dann auf der Waage nichts verändert, ja, dann denke ich, also ich habe doch alles gemacht so. Also ich habe doch alles so gemacht, wie es geplant war. Und da sind dann einfach die Bedürfnisse auch total unterschiedlich, ne? Also der Aufwand der Betreuung ist dann einfach, ja, differiert dann einfach ganz extrem. Wenn du jemanden hast, eine Person, die einfach total entspannt alles im Überblick hat und auch richtig Spaß dran hat, vielleicht zu tracken und sowas, und da hast du dann einfach einen absolut perfekten Überblick über alles, und bei anderen musst du dann einfach wirklich so Needle-Picking-mäßig einfach immer so, okay, was hast du denn dann da gegessen und wie viel war das denn? So, einfach wirklich irgendwie, um einen Überblick gewinnen zu können, weil das sonst nicht geht.
Ich arbeite sehr gern mit, also ich versuche es immer, das Beste ist immer, wenn man es relativ einfach gestalten kann, ja.
Ja.
Nur wenn es einfach ist, können wir es halt auch täglich umsetzen.
Ja.
Und das ist halt das Ziel. Das heißt, gerade so in der ersten Woche lasse ich mir immer alles abfotografieren. Ohne irgendeinen Kommentar, einfach nur die Meals abfotografieren. Mit am besten noch der Zeit dazu. Das ist auch noch ganz wichtig. Und von dem Standpunkt aus, was ich dann da sehe, dann arbeiten wir uns Step für Step voran. Ja, aber wie du schon zum Beispiel jetzt für dich schon erfahren hast, dass du immer mal wieder snackst und das gar nicht so richtig realisierst, warum das halt so ist, dann musst du dich einfach in diesen Situationen wirklich mal kurz dir Zeit nehmen für dich und mal hinsetzen und dich mal fragen, warum du jetzt zu diesem Snack greifst. Weil häufig ist es einfach auch nur so ein Flüchten aus gewissen Situationen. Ja, ein Flüchten in so eine Sicherheitszone, vielleicht aus einer unangenehmen Situation. Du möchtest aus irgendeiner unangenehmen Situation oder aus einer unangenehmen Emotion heraus, weil du die Emotion an sich gerade nicht zulassen willst. Ja. Und flüchtest sich dann ins Essen. Und das ist richtig häufig zu beobachten. Also manchmal hat man ja auch, also ich erkenne es bei mir nicht durch Essen. Ich habe aber so eine Krankheit, wenn ich mich ablenken lasse. Bei der Arbeit durch das Handy zum Beispiel. Ja. Dass ich kurzzeitig, ja, und das ist genau so eine Krankheit. Was heißt Krankheit? Ja, das ist genau so, so eine Sache, mit der ich mich auseinandersetzen muss einfach. Ich habe gerade irgendwas vor mir, was mir nicht so leicht fällt und möchte mich dann aus einer Situation flüchten. Ja, und das sind immer so eine Verhaltensweisen, die man einfach für sich selbst, genau, die man für sich selbst reflektieren muss und dem das Bewusstsein dafür schaffen muss. Und das Bewusstsein für eine Emotion ist der erste Schritt, damit wir dieses Problem bei der Wurzel fassen können. Ja.
Ja.
Weil Emotionen.
Krass, ich aber.
Ja.
Ich musste auch gerade überlegen, weil du es gesagt hast, ja, da musst du dir mal Zeit nehmen. Und dann denkt man so, der erste Instinkt, den man hat, ja, ja, da müssen sich alle anderen mal Zeit nehmen und das machen so. Und dann habe ich mir gerade überlegt, ach nee, warte mal, bei mir könnte. Also es ist auch so, dass ich dann abends manchmal so Heißhunger habe und musste dann echt erstmal aktiv dieses, ja, ja, ne, die anderen sind gemeint, ablehnen und selber mal drüber nachdenken, was bei mir nicht auch so ist.
Es ist komplett abgefahren, ja.
Ja, weil Emotionen sind einfach unsere Handlungsträger, ja. Und entscheiden wir uns in dem Augenblick fürs Essen, obwohl vielleicht Hunger nicht das Problem ist, haben wir ein Problem mit immer unseren Emotionen umzugehen, ja. Dann ist das Problem nicht der Hunger, sondern da ist das Problem die Emotion. Und diese einfach wahrzunehmen, diese zu akzeptieren, ist der erste Schritt. Ja, das heißt, man will dieses unangenehme Gefühl immer unterdrücken, weil unser Gehirn ist immer auf Sicherheit geschult. Und gibt es eine unangenehme Situation oder eine unangenehme Emotion, dann kommt da ein Ungleichgewicht zustande. Ja? Und das Flüchten quasi in diese Sicherheitszone, die halt erprobt ist, weil du machst es immer so. Das heißt, es gibt dir nach diesem Konsum einfach auch dieses Glücksgefühl wird dann ausgestoßen, kurzzeitig. Ja? Die meisten fühlen sich dann danach schlecht, vor allem wenn es in so einer Phase ist, wo man vielleicht Körpergewicht reduzieren möchte, ja. Und dann haben sie halt diese Fressattacke oder irgendwas und danach fühlen sie sich schlecht. Das ist halt dieser Kreislauf, dieser echt blöde Kreislauf, den man durchbrechen muss, ja. Und wenn wir es jetzt halt immer nur so gelernt haben, dass diese kurzzeitige Befriedigung oder dieses kurzzeitige Glücksgefühl, dass wir das halt nur über das Essen erfahren und das halt immer und immer wieder so machen, dann ist halt unser Gehirn einfach darauf konditioniert und dann wird es einfach immer wieder diese Kompensationsmethode anwenden, um aus dieser Situation zu flüchten. Immer und immer wieder. Außer wir unterbrechen das. Und genau das Gleiche ist beim Mealtiming zum Beispiel, ja. Bin ich jetzt eine Person, die am Morgen zum Beispiel nicht isst, dann wird mein Körper auch nicht danach verlangen. Snacke ich, Maxi, immer wieder nach dem Abendessen, ja, vorm Fernseher, obwohl ich nicht hungrig bin, dann wird mein Körper immer wieder das Verlangen danach haben, das zu machen, weil es einfach so erprobt ist, weil ich mich darauf konditioniert habe, dass mein Körper in diesem Augenblick das Essen haben möchte, weil es immer zu dieser Uhrzeit stattfindet, das Snacken, obwohl ich nicht hungrig bin. Ja. Das heißt, bei Ernährung geht es eigentlich meistens nie um Ernährung. Weil setzen wir uns nicht mit unseren Gefühlen oder Emotionen oder Verhaltensweisen auseinander, werden wir unsere Nutrition einfach nicht im Griff haben. Und es geht immer um so viel mehr andere Sachen, wie schon angesprochen, Stress, Depression, fehlende Alltagsstruktur, fehlender Selbstwert. Ja, denn Selbstwert entscheidet darüber, ob du vorkochst. Dein Selbstwert entscheidet, ob du dein Training so wie so ein Meeting planst, einen festen Termin in deiner Woche planst, um ins Training zu gehen. Und da ist es wichtig, einfach das Ganze bei der Wurzel zu packen und nicht nur oberflächlich, ja, irgendwas zu optimieren, sag ich mal.
Ja, es ist absolut, also ich muss ja schon mal ganz, ganz großartige Props aussprechen. Ich finde, du bereicherst uns hier schon auf so einem unglaublichen Level. Das habe ich bisher kaum erlebt. wirklich.
Ja, aber ich finde es auch super interessant und das sind eigentlich immer schöne Ansätze, dass man, bevor man jetzt so schon ins Detail geht, erstmal so die Ursachen und Grundlagen abklärt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, Falk, ich fand es gerade ganz interessant hier mit dem intuitiven Essen. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Lässt du deine Trainees tracken? Weil, also mein Feld ist im Tracking ist, dass ich generell finde, jeder sollte irgendwann dahin kommen, dass er natürlich intuitiv essen kann und intuitiv auch seine Ziele erreichen kann, wenn es jetzt nicht wirklich eine krasse Wettkampfdiät ist oder man dann irgendwann ein Plateau stößt beim Zunehmen, dann kann das natürlich helfen, aber ich sag mal so diese Zwischenphasen und drumherum finde ich, dass man sowas am Ende ganz gut intuitiv selber machen können soll, aber was ich manchmal beobachte, ist, dass Leute, dass das mitunter erstmal übelst helfen kann, zu verstehen, was wie viele Kalorien hat, weil manche kennen dieses Verhältnis gar nicht. Dass sie sagen, okay, ich könnte jetzt eine volle Mahlzeit essen oder diese halbe Tafel Schokolade im Vergleich.
Ja.
Also wie viel hat ein Magerquark, wie viel hat, also und dann auch diese Sachen mit, ich will abnehmen, aber ich habe ja gehört, Nüsse sind gesund und Avocados. Und dann wundern sich die Leute, warum sie nicht abnehmen.
Genau, da kommen wir ja sowas wie gute und schlechte Lebensmittel. Das ist ja genau sowas. Ja, oder gesunde, ungesunde Lebensmittel. Das ist genau das und der Ansatzpunkt auch, ja.
Ja, also Tracking ist tatsächlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert bei mir. Ich verstehe deinen Ansatz komplett so und ich befürworte das auch. Es kommt halt immer echt ganz, ganz stark auf die Person an. Ne? Also es gibt Leute, die können tracken, für die ist das kein Thema. Für die ist es auch nicht irgendwie so großartiger Aufwand oder so. Ich persönlich komme damit gar nicht klar. So, mich nervt es absolut. Ich kriege das vielleicht mal einen Tag hin, aber dann bin ich so abgefuckt davon, bei jeder Mahlzeit erstmal, klar könnte man das auch hinterher machen, aber hinterher hätte ich dann auch keinen Bock mehr drauf, erstmal das Handy in die Hand zu nehmen und die Sachen einzutippen. So, dann, ja, gibt's Leute, die kommen damit gut klar. Dann gibt's aber auch Leute, bei denen wird das schon so ein bisschen, nimmt das schon so ein bisschen Charakter von der Zwangshandlung an, ne? Also da ist es dann auch so stark abhängig davon, dass Essen getrackt werden kann. Das übersteigt halt aber dann auch ganz, ganz massiv meine Kompetenzen, ne? Da kann ich nicht so viel, was soll ich machen? So, dann muss ich ja irgendwie, auch so einen kommunikativen, das ist ja wirklich ein Drahtseilakt dann, so einen Mittelweg finden, um zu sagen, hey, vielleicht ist Tracking gerade eher eine Schwierigkeit und behindert uns darin, vorwärts zu kommen. Vielleicht suchst du dir mal jemanden, mit dem du darüber reden kannst, irgendjemand, der da auch wirklich Ahnung von hat und dir da weiterhelfen kann. Aber ja, weiß ich nicht. Da dann so krass reinzureden, finde ich in meiner Position dann auch ehrlicherweise ein bisschen vermessen. Also ich, ja, bin jetzt halt auch nur Powerlifting-Coach und auch nur Online-Coach und halt eben kein Therapeut, auch wenn mich solche Sachen schon sehr interessieren, aber ich bin jetzt nicht die Person, die da sofort irgendwie in eine Werkzeugkiste greifen kann und sagt, hier, so, also so wie Caro das jetzt eigentlich gerade komplett vorgestellt hat, und das total nüchtern spiegeln kann und sagt, ja, okay, das ist jetzt vielleicht einfach ein Coping-Mechanismus von irgendwelchen Emotionen, bliblablub. Und so und so kannst du die bearbeiten. Vielleicht suchst du dir da professionelle Hilfe, sondern ich wäre da schon ein bisschen mehr aufgeschmissen. Also ich würde dann wahrscheinlich an jemanden wie Caro verweisen, die das ein bisschen deeper angreifen kann. Ja, das ist mein Verhältnis zum Tracken.
Ist natürlich immer ein Tool, ja. Also wir haben verschiedene Tools in unserer Box, wie du schon sagst, und es ist immer ein Tool, aber dieses Tool kann definitiv, und es kommt auch immer wieder auf die auf die Vorerfahrung der Person an, ja, oder wo steht sie gerade. Das kann natürlich ein super hilfreiches Tool zu sein, wie Maxi schon sagt, dass man einfach dieses Gefühl für Essen entwickelt, ja. Dass man erstmal deklarieren kann, was ist ein proteinreiches Lebensmittel, was ist ein kaloriendichtes Lebensmittel, was ist ein kohlenhydratreiches Lebensmittel und so weiter. Und da sehe ich halt auch so eine Schwierigkeit bei diesem intuitiven Essen. Ja, viele wollen das, es ist auch ein cooles Ziel, aber die meisten können es definitiv nicht und werden es auch nicht können, weil was bedeutet eigentlich intuitives Essen? Esse ich darauf, worauf ich Lust habe? Esse ich, wenn mein Körper mir das signalisiert, ja. Ich sag mal, wenn ich nur das essen würde, worauf ich Lust hätte, ja, wow, ich glaube, da würde meine Ernährung nicht so aussehen, ja. Und deswegen ist es halt schwierig, weil wir lassen wahrscheinlich dann einfach auch super viel Potenzial auf der Strecke auf performanceorientierter Hinsicht. Und ich sag mal, erstmal so eine Basis zu erschaffen, ja, das heißt, ein Verständnis für die Ernährung muss einfach definitiv vorhanden sein. Aber dann stellt sich mir halt immer wieder die Frage, ist es dann eigentlich noch intuitiv? Weil ich habe ja dann schon mir auferlegte Rahmenbedingungen quasi zurechtgelegt, um meine Ernährung performanceorientiert zu gestalten, zielorientiert zu gestalten. Das ist immer so, ja. I don't know, wie ich es deklarieren soll. Das ist ja
dann eine Definitionssage, Definitionssache, oder? Genau. Weil ich finde jetzt, also was ich damit meine, und mir geht es ja nicht darum, dass das Wort intuitiv davor steht, aber dass man halt nicht tracken muss und durch, ohne vorbestimmte, man bestimmt sich selber was vor, ich weiß schon, was du meinst, aber zumindest, dass man ohne tracken seine Ziele erreichen kann. Also ich wiege mich dann nochmal, muss auch nicht jeden Tag sein und weiß aber, okay, ich will jetzt 3 Kilo abnehmen, dann weiß ich ungefähr, wie ich meine Habits, du sagst ja selber schon, leicht anpassen kann. Ich meine, ich habe viel diese Grundlagen, ich habe die Nutrition Pyramid gelesen von Eric Helms, hier vom Biolandes Buch, dann auch so ein bisschen eher performance-orientiert von Mike Isritel. Aber das meiste so wirklich, was man eher, ich sag jetzt mal, nicht den Performance-Leuten, die da schon viel Bescheid wissen, habe ich echt auch so aus Podcasts von Eric Helms viel gehört, dass er sagt, er hat halt seine Habits und muss die dann immer nur leicht anpassen, wenn sein Ziel eher Bulking ist oder dann, okay, er hat Bulking, dann werden jetzt halt alle Obstmahlzeiten durch Mangos und eher kalorienreiche Früchte ersetzt. Er hat eine Diät, dann wird es eher durch kalorienarme ersetzt. Ich mache es manchmal einfach so, dass ich eine Mahlzeit einfach nur komplett durch einen Shake oder Protein ersetze bei der Diät. Und ansonsten muss ich nichts ändern.
Genau, und das ist ja das
und
ist
so
ja
die eine, Basis. So eine Herangehensweise finde ich
einfach. Genau, und das ist ja auch das, was dich im Prinzip, wo du dann in der Lage bist, auch dein Gewicht zu halten. Ja, das heißt, wenn wir diese Habits haben und unsere Tagesstruktur danach ausgerichtet haben und immer wieder das Gleiche machen, dann brauchen wir nur kleine Anpassungen machen, um unser Ziel zu erreichen. Ja, und das ist bei mir nicht anders. Also ich in der Biking Phase, sage ich mal jetzt grob gesagt, ja, gibt's halt dann ein paar mehr Carbs. Dann gibt's halt mal wieder eine größere, dann gibt's halt mal wieder Nudeln und
Pesto statt Soße.
Was?
Pesto statt Soße, das bin ja auch immer so.
Ja, da gibt's halt mal wieder Reis und Nudeln statt Kartoffeln, sowas zum Beispiel. Ja, also, aber dafür brauchst du halt ein Wissen. Dazu musst du wissen, dass eine Kartoffel viel, viel weniger Kalorien auf 100 Gramm hat als Nudeln zum Beispiel. Ja? Oder dazu musst du wissen, dass Avocado eine ordentliche Kalorienbombe ist, zum Beispiel. Ja? Oder whatever it is. Also du musst halt schon diese Grundlagen haben. Und ich tracke, jetzt wird Falk die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ich tracke seit 7 Jahren. Also ich kann
Respekt.
Ich also es ist halt so, gar nicht. Das ist so für mich so schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe da null Stress, aber es ist natürlich. Ich muss auch ehrlich gestehen, es ist für mich doch eine Art Kontrolle einfach für mich selbst. Ja. Aber ich drehe nicht gleich durch, wenn ich mal drüber bin, wenn ich mal drunter bin, wenn ich mal einen Tag nicht tracke. Ja, wenn ich auswärts essen gehe, tracke ich zum Beispiel nie. Aber meine Routine, also ich esse auch echt viel gleich einfach immer. Ja. Ja. Ich variiere einfach nur.
Das ist einer der wichtigsten.
Genau, und ich variiere einfach nur ein bisschen, was das Topping mal angeht, was die Gemüsepfanne angeht, was die Kohlenhydrate angeht und so weiter. Aber so von der Struktur her, vom Aufbau der Meals, ist es immer das Gleiche. Und da wollen wir halt hin, das so einfach wie möglich zu gestalten.
Ich will noch mal ganz kurz was aufgreifen, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, als du so in diesen Terminus intuitives Essen reingegangen bist, weil deine also es war schon sehr, sehr philosophisch, was du da gemacht hast. Und ich will da einfach nochmal on top was mit reinwerfen. Was ich häufig so das Gefühl habe, was die Leute sich überlegen, wenn sie von intuitivem Essen sprechen, ist so eine Art Selbstkonditionierung darauf, Lust zu haben auf das Essen, wovon sie sich einbilden, dass das jetzt zielführend ist. Also irgendwie so einen Zustand zu schaffen, in dem sie selbst wie aus einem Impuls heraus einfach Bock auf das Essen haben, was ihn jetzt, was sie jetzt ans Ziel bringt. Was ja total irrational ist eigentlich, weil ja das Ziel so ein bisschen so von außen gesetzt oder nach außen gesetzt ist. Und woher soll der Körper wissen, was jetzt sinnvoll ist für das Ziel? Ne? Also das weiß er ja nicht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwelche Cravings hast nach irgendwas Geilem oder so, nach Eis oder was weiß ich, das ist ja nicht danach ausgelegt, wie deine individuelle Zielsetzung ist. Das ist deinem Körper ja eigentlich relativ egal.
Intuitiv heißt ja nicht,
egal,
dass dein Körper intuitiv handelt, sondern dass du intuitiv Entscheidungen fällen kannst, wie du damit umgehst.
Ja, genau.
Darum geht's. Und dann ist es wieder eine Identitätsfrage einfach. Ja. Womit identifizierst du dich? Das heißt, bist du ein Athlet oder eine Athletin und möchtest entsprechend auch so handeln? Ja? Das heißt, hier ist nicht das Ziel, hier geht es nicht um das eigentliche Ziel, sondern wie komme ich dahin? Und ja, diese prozessorientierte Denken ist ja auch eigentlich das, was uns im Endeffekt an unsere Ziele bringt. Den Fokus auf den Prozess zu halten, den Fokus auf die einzelnen Handlungen zu halten, die uns zu dem Ziel führen.
Absolut.
Und that's a goal.
Das will ich hier genau so 100% unterschreiben. Es gibt von MTMT, die hatten mal, weiß nicht, ob ihr die Podcasts hört von früher. Die
ich habe Mentorship mitgemacht.
Stark. Die hatten in dem Intro für ihren Podcast dieses Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. So, das ist, also dieser Satz ist für die gesamte Arbeit, egal wie, in welcher Form am Menschen halt absolut Sinn geben. Ne? Also danach, wenn man das versteht, hat man, glaube ich, auch einfach viel mehr Freude daran, erstens als Athlet, als Athletin selbst zu arbeiten und zweitens aber auch aus der Coaching-Perspektive zu arbeiten, weil man einfach nicht mehr so krasse Versagensängste hat, sondern einfach immer mehr Spaß daran hat, wie ein Kind an Sachen rumzuspielen. Einfach so einfach die verschiedenen Spielsteine so aus der Box zu nehmen und zu sagen, ey, wir setzen das jetzt mal hier ein, probieren, was passiert und können dann mit dem Ergebnis irgendwie weiterarbeiten und so weiter und so fort. Also ganz, ganz großartig und so ein sinnstiftendes Element einfach in der gesamten Arbeit.
Ja, generell in so einem Prozess einfach Fehler oder vermeintliche Fehltritte als Chance zu sehen. Ja, Ich sag immer, Baustellen sind eigentlich geil. Weil Baustellen, da können wir ansetzen. Und wenn es zu so einer Situation gekommen ist, dass es jetzt irgendeine Situation gab, wo es zu einem Essanfall kam, ja, oder wo es zu einer Heißhungerattacke kam oder sonst was, oder wo, I don't know, dann können wir da ansetzen. Ja, und dann können wir das reflektieren und dann können wir versuchen, das einfach das nächste Mal besser zu machen. Also mit diesem Mindset da ranzugehen und auch diese kleinsten Erfolge zu feiern, immer und immer wieder zu feiern, das ist super wichtig und sich nicht nur auf dieses Endziel zu konzentrieren, weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, was passiert beim Erreichen des Ziels? Wir können nicht voraussehen oder vorhersagen, ob wir uns dann besser fühlen, wenn wir X oder Y erreicht haben, ja, sondern es ist eigentlich immer das Beste, sich auf so einen Prozess, den Prozess zu feiern, den Prozess zu lieben. Und dann hat man einfach den größtmöglichen Benefit, den man herausnimmt.
Ja, perfekt eigentlich.
Es ist ja was mit Zielsetzungen zwischen also finiten Zielen, die man erreichen will, und quasi prozessorientierten Zielen zu tun, dass man. Ich glaube, es ist wichtig auch beim Powerlifting, wenn man sich irgendwelche Zahlen in den Kopf nimmt, das will ich mal heben oder das, dass man erstmal eine Hierarchie quasi zwischen den Zielen entwickelt und die dann auch einordnen kann, wie schlimm oder gut das ist, wenn man das erreicht. Also wenn jetzt irgendein Anfänger sagt, ich will mal irgendwann 300 Kilo heben, ist das so, ja, komm, das kann ein Dream sein, Dream Big, aber dann sollte das auch so ein Dream Goal sein und das sollte auch so ein bisschen wie so ein kindliches Ziel behandelt werden, dass es nicht die allerhöchste Priorität hat. Dann kommen vielleicht realistischere Ziele. Ich will vielleicht bei der Landesmeisterschaft eine Qualifikation holen oder so. Und dann sollten, finde ich, so ganz oben wichtiger kommen, prozessorientierte Ziele. Was kann ich machen, um irgendwann dahin zu kommen? Das hat ja nicht mal damit zu tun, wann man das erreicht. Aber sich Ziele setzt, die man, die unabhängig von Talent sind. Also so Sachen wie, ich gehe dreimal ins Gym. Ich konzentriere mich vor jedem Set auf meinen Satz. Ich versuche, die Cues von meinem Coach umzusetzen bei der nächsten Einheit. Oder halt beim Ernähren dann halt, ich versuche, weiß ich nicht, drei Mahlzeiten zu essen und dann eine Protein-Dings. Da braucht man kein Talent für, da ist kein Zufall dabei. Das kann man halt machen und da ist man auch selbst dann dafür verantwortlich. Und sowas finde ich dann immer wichtig, dass man das priorisiert. Man kann ja trotzdem ein Ziel haben am Ende oder träumen. Aber das muss man dann auch als Traum sehen und das andere ist ein realistisches Ziel und das andere sind Ziele, die ich einfach nur machen kann, das an mir selbst hängt.
Ja. Ich habe so zu dem Thema, an dem wir uns gerade bewegen, auch eine Frage, also einfach so ein Schlagwort aufgeschrieben, nämlich so Adversity, Fragezeichen. Und was ich damit gemeint habe, war so, wie wir alle irgendwie aus Coaching-Perspektive versuchen, mit so Rückschlägen umzugehen. Und ich finde, das ist jetzt so in den letzten Minuten auch wirklich, oder eigentlich in der ganzen Folge bis jetzt, angeklungen, dass dieser Mechanismus Akzeptanz und Neutralität und hier ist alles okay, Mindset darf ich nicht mehr sagen, dass das eigentlich auch so ein bisschen federführend für die Arbeit ist. Ne? Also wenn Trainees, Klientinnen in irgendeiner Form zu einem kommen und sagen, ey, ich hatte hier gerade, was weiß ich, eine Fressattacke oder so. Oder im Training läuft es gerade scheiße, einfach. Dass wir als Coaches nicht in der Position sind, in irgendeiner Form von irgendwas enttäuscht zu sein. Das finde ich absolut furchtbar. Ich habe jetzt so ein paar Stories gehört von Coaches auch hier in meinem unmittelbaren Umfeld, bei denen halt einfach so eine krasse Wertung dann dabei rumkam und gesagt wurde, naja, also ja, finde ich nicht gut. Ne? Es liegt an dir, dass du das jetzt nicht ordentlich gemacht hast. Und nicht zu sagen, hey, das ist gerade völlig in Ordnung, dass es scheiße läuft. Oder so scheiße läuft es gar nicht. Oder das anzunehmen und zu sagen, ja, okay, läuft scheiße. Aber das ist für uns beide hier jetzt völlig in Ordnung, weil wir jetzt wissen oder daran arbeiten können, herauszufinden, woran das liegt, dass es scheiße läuft, weil es einfach Teil des Prozesses ist. Und daraus lernen können und einfach ein bisschen was ausprobieren können, um das wieder in die Bahn zu bringen, in die wir wollen. Und wie gesagt, einfach überhaupt nicht anklingen zu lassen, dass man in irgendeiner Form enttäuscht ist, weil ich das eigentlich, ich glaube, damit säst du halt Misstrauen, denke
genau,
ich.
Genau, und der erste Faktor ist ja immer, dass man Vertrauen aufbaut, dass die Person einfach ja. ehrlich ist. Ja, und das ist ja das A und O.
Ja.
Unser Ziel ist es natürlich, die Leute besser zu machen. Ja, das heißt irgendwie, alles schön zu reden ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Das heißt, es muss dann, also ich sag trotzdem auch, wenn ich nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort. Ja, aber wenn ich denke, dass da einfach ein bisschen mehr Effort reingesteckt werden kann, weil was ich den Leuten versuche klarzumachen ist, wenn es Dinge gibt, die wir einfach nicht kontrollieren konnten, ja, dann bringt es auch nichts da, dem nachzutrauern. Das ist einfach so. Wenn wir aber versuchen, unser Bestes zu geben in den Dingen, die wir kontrollieren können, das Kontrollierbare kontrollieren können, ja, nur das können wir machen. Und wenn wir das erreichen, Tag für Tag, dann steht der Progression auch gar nichts im Weg. Ja. Also, aber ein Riesenfaktor ist immer, eine Vertrauensbasis aufzubauen, dass es einfach immer ehrlich zugeht.
Ja.
Tja, und auch Kommunikation. Also, wenn jemand sagt, ich bin enttäuscht von dir, das ich kann das mir kein so richtiges Szenario vorstellen, in dem das ein zielführender Satz ist. Also ich glaube, man hat halt eine Verantwortung, ne? Überall jetzt beim Nutrition Coaching oder beim Powerlifting Coaching. Und du sagst ja auch, das ist, glaube ich, ganz gut, weil einmal, dass der Athlet auch besser wird und wächst oder dass wir halt uns Mühe geben, dass er das Richtige dafür tut oder wir ihm das Richtige zur Verfügung stellen. Andererseits ihn dann klar auch auf Fehler hinzuweisen. Und da, also ich finde das sehr gut mit dem Online-Coaching, dass es halt mitunter eine Verzögerung, kein direktes Feedback gibt, weil, also ich habe schon wahrscheinlich immer 10-mal so viele Nachrichten gelöscht wie abgeschickt, weil ich dann immer denke, da hat man halt immer noch diese Filterkonstante, wo man sagen kann, okay, kurz durchatmen, klar kann man auch mal sauer sein auf seinen Trainee oder vielleicht ist man auch sogar mal enttäuscht. Aber da muss man sich immer fragen, ja, okay, habe ich dann halt vielleicht falsche Anforderungen vielleicht gesetzt, vielleicht ist es auch zu viel für den. Und dann kann man das nochmal für sich reflektieren und dann fragen, okay, was kann ich jetzt ändern oder sagen, dass die Situation besser macht?
Sehe ich genauso. Okay, also ich hätte noch, eine Frage komplett offen. Ich weiß nicht, wie dein Fragenkatalog ist, Maxi.
Ich könnte stundenlang hier noch weiter quatschen, aber erzähl mal.
Caro, gibt's irgendwas in der Arbeit an Kundinnen und Kunden? Irgendwelche Mechanismen, Aspekte, Ernährungsformen, Weisen, Trainingsprinzipien oder Trainingssysteme, die du völlig ausschließt? Also irgendwas, wo du sagst, okay, egal was ich mache, das würde ich auf gar keinen Fall in meine Trainingsplanung, in meine Ernährungsplanung integrieren oder richtungsweisend werden lassen.
Also ich bewege mich ja auf dem Spektrum, wo ich natürlich auch einen gewissen Input liefern kann. Ja, das heißt, ich würde jetzt natürlich nie in eine andere Sportart gehen oder auf irgendeine kardiospezialisierte Trainingsweise dort versuche Impact zu geben. Ja, das heißt, ich bleibe in meinem Handlungsbereich, wo ich mich gut ausgebildet fühle und versuche, ja, da einfach das Beste mitzugeben. Es kommt natürlich immer auf das Ziel auch der jeweiligen Person an. Ich habe jetzt nicht so viele AthletInnen, die nebenbei noch was machen. Ich habe noch jemanden, der tanzt nebenbei, noch jemanden, der boxt nebenbei. Und das sind aber so die einzigen zwei AthletInnen, die noch nebenbei was machen. Ja, alle anderen beschränken sich auf entweder Kraftsport oder Powerlifting. Ernährungstechnisch, ja. Leute, die sich vegan ernähren. Ich habe Leute, die sich omnivor ernähren. Die Ernährungsform ist mir im Prinzip egal. Wenn es jetzt dazu kommt, natürlich bin ich da, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, der ernährt sich Keto oder irgendwas, ja, oder.
Ja, fast, genau daher wollte ich eigentlich.
Ach so. Ernährt sich Keto oder fastet oder sowas, ja. Ja, dann müssen wir ja da ansetzen, ja. Weil ja anscheinend mit dieser Ernährungsform nicht das Ziel erreicht wurde.
Ja.
Ja, das, ich glaube, das ist halt extrem wichtig. Es gibt ja wirklich Leute, wo die verrückte Strategien gefunden haben und ob es Leute sind, die sagen, ich esse einfach aus Prinzip keinen Industriezucker oder keine Süßigkeiten. Ne? Wie gesagt, statistisch gesehen funktioniert das in den seltensten Fällen, diese Verbotsstrategien. Aber es gibt halt Leute, die haben ihren Weg gefunden, ob das jetzt mit Tracken ist, ob das mit relativ intuitiver oder wenn sie sagen, okay, ich verzichte oder reguliere ganz stark eine bestimmte Sache, die mich triggert. Aber was ich auch immer gefährlich finde, ist, wenn Leute das empfehlen für andere. Dass man da nochmal betont, dass es einfach jeder anders funktioniert und was für einen selbst funktioniert, wird wahrscheinlich nicht für den nächsten funktionieren. Vor allem, wenn es so spezielle Strategien sind.
Ja.
Oder intermittierendes Fasten ist auch so ein...
Ja.
Ich meine, wenn man morgens sowieso keinen Hunger hat, dann muss man sich jetzt nicht da auf Zwang was reinstopfen, vor allem, wenn man jetzt nicht zunehmen will. Aber das dann immer generell weiter zu empfehlen, ja, einfach... 7-9 Intermittent Fasting, aka ich esse einfach nichts zum Frühstück so oder zum Abendbrot, das jetzt.
Dann kommt es halt darauf an, okay, was gibt es dahingehend für Auswirkungen? Ja, wenn das intermittierende Fasten dich dazu bringt, am Abend vielleicht eine Heißhungerattacke zu haben, ist es vielleicht mal an der Zeit zu schauen, okay, lass mal einfach probieren, dass auch wenn du früh nicht so viel runterbekommst, dass du wenigstens eine Trinkmahlzeit, sag ich mal, zu dir nimmst, ja. Um da natürlich auch so eine Art Fastenfenster zu unterbrechen, weil dann kommen wir dahin wieder. Dass, wenn unser Ziel ist, ja, Muskulatur aufzubauen, nichts auf der Strecke zu lassen, vielleicht volles Potenzial auszuschöpfen, dass wir da einfach dieses Fastenfenster unterbrechen mit einer Flüssigmahlzeit und oder wie du es in der Diät machst, einfach eine Mahlzeit durch einen Shake zu ersetzen. Ja, dass wir da so ein bisschen ein paar Parameter einfach sicherstellen, und zu schauen, wie wirkt sich das aus auf das eigentliche Problem, warum es dir so schwer fällt, Körpergewicht zu reduzieren. Ja. Also das muss man dann halt auch immer individuell schauen, was ist das Problem eigentlich? Ja. Warum bist du da gelandet?
Oh, ich könnte hier noch, wir könnten noch eine ganze Folge, glaube ich, über Mythbusting machen. Es gibt so viele Sachen, die wir noch ansprechen könnten, über Kräutertee, Fasten,
ja,
also, alles Mögliche.
Hast du vielleicht irgendeine allgemeinere Frage so im Petto? Also Mythbusting ist ja schon geil, aber hast du irgendwas Allgemeines dazu?
Also ich würde, weil wir das ja schon, ich würde sagen, jetzt relativ spezifisch gemacht haben oder wo Leute, wo es dann schon Probleme gibt oder die jetzt im Wettkampfmodus sind, über Powerlifter, was würdest du da sagen, sind so die größten Missverständnisse? Was siehst du oft, was du deutlich anders gestalten würdest, jetzt im Ernährungsbereich? Sage ich jetzt mal bei Sportlern wie Powerliftern, Kraftsportlern, vielleicht Bodybuilding auch.
Was da falsch läuft?
Na, sagen wir mal so, vielleicht Sachen, ich kann ja mal so Sachen sehen, die ich beobachte. Ich habe immer das Gefühl, dass sich Powerlifter generell viele Leute so auf Kleinigkeiten konzentrieren, die gar nicht so viel Einfluss haben, aber mitunter wichtigere Sachen komplett vernachlässigen.
Ach so, ja.
Also Supplement-Fokus ich einfach.
Das ist der größte Fokus.
Übelst krass. Naja, also ich finde es unglaublich, wie viele Leute denken, ja, ich muss Omega-3 nehmen und Zink supplementieren und da Calcium, aber dann essen die nichts nach dem Training und haben das letzte Mal um 3 gegessen oder so. Ja. Und habe ich echt schon erlebt, wo ich sage so, ey Leute, was macht ihr hier? Also das ist, die haben vielleicht so 0,5% Auswirkung und das andere hat vielleicht eher so, sag ich jetzt mal, 5 oder 10% Auswirkung. Und also dieses Optimieren, ich meine, viele haben ja schon diese Grundvoraussetzung, um einfach gutes Training abzuliefern, gutes Powerlifting-Training zu machen. Aber viele übertreiben es, finde ich, komplett, wenn es so Sachen angeht. Ja, jede Mahlzeit muss clean sein und irgendwie mir nutritious Foods liefern. Weil ich habe mal von Mike Isretel, der hat mal einen TED-Talk gehalten über gesundes Essen, hat auch ein riesen 100-seitiges E-Book geschrieben, wo er meinte, irgendwie das ist genauso lang die Quellennachweise danach. Und er hat immer so als Guideline so 10-25%, wenn ich jetzt nicht in einer Diät bin oder sehr wenig esse, können auch mal nicht optimales Essen sein. Und dann mache ich fast immer noch genau dieselben Gains und wirst wahrscheinlich keinen Minus sehen. Und dann die Leute immer so versuchen dann immer, ja, und das muss alles frisch und hier und 4 Mahlzeiten wirklich perfekt. Und nicht, wo ich mir immer denke, was willst du denn irgendwann mehr? Alkohol minimieren, Transfette vielleicht minimieren. Aber wenn du genug Nährstoffe hast, genug Mikronährstoffe, was willst du denn dann von noch mehr? Das bringt ja dann keinen Vorteil ab einem bestimmten Punkt. Und ich finde diesen negativen Aspekt, sich dann entweder durch Stress zu machen, dass er das komplett überwiegt, diesen Optimierungswahn, den Vorteil, den du vielleicht dadurch kriegst. Und auch nochmal Longevity, dass sowas halt viel schwerer durchzuhalten ist. 5 Jahre immer nur clean und alles muss optimiert sein. Dass die Leute viel entspannter eigentlich nahezu optimale Resultate eigentlich erreichen könnten, indem sie halt ein bisschen auf ihr Protein gucken, dass sie 2-3 Einheiten Gemüse am Tag essen. Alkohol vielleicht ein bisschen minimieren. Und dann hat man eigentlich schon, ich würde fast sagen, 95% rausgeholt.
Ja.
Einfach straight edge werden, würde ich sagen.
Dafür trinke ich dann wieder.
Also das Supplement-Thema, das findet man ja nicht nur bei PowerlifterInnen, sondern einfach auch generell. Ja, wenn man mal, ich weiß nicht, ob jemand noch Facebook von euch hat oder so, ich bin dann von damals noch in irgendwelchen Gruppen, angemeldet und da ist wirklich manchmal einfach die Frage, ja, welches Supplement kann ich nehmen, um das und das. Und da stellt sich halt für mich immer die Frage, okay, passt denn alles andere? Passt denn alles andere, damit ich mir um so eine Sachen Gedanken machen kann? Stimmt denn überhaupt die Basis, ja? Und das Problem ist halt immer, die Menschen suchen immer nach Abkürzungen, immer. Und investieren halt hunderte von Euro in irgendwelche Supplements, anstatt sich vielleicht mal, für 3 Monate einen Coach zu nehmen. Und haben eigentlich das gleiche, Geld investiert, ja? Und das ist halt wirklich, wir wollen immer alles schnell haben. Und das ist halt ja auch ein Problem. Das ist ja genauso ein Problem, auch wenn es um Resultate geht. Wir wollen immer schnelle Resultate haben. Wir sind einfach nicht mehr geduldig, um dafür zu arbeiten, um für diese Resultate zu arbeiten, um das Investment zu machen, um diese Resultate zu erfahren. Ja, und da braucht es einfach Geduld. Geduld und die Arbeit da reinstecken, die investiert werden muss. Und zum Thema, genau, diese 80-20-Regel, ja, zum Beispiel, finde ich super, einfach. Mhm. Und das Ding ist, natürlich müssen wir uns in der Fettverlustphase, ist es halt ganz normal, dass wir dann nicht nur von hochkalorischen Lebensmitteln uns ernähren können, ja, das sollte jedem klar sein, einfach. Aber es sollte nicht dazu kommen, dass man sagt, okay, ich darf das jetzt nicht essen, ja, oder ich verzichte auf das und das, weil dann entsteht nämlich genauso wieder dieses, ja, ich fühle mich eingeschränkt und was passiert nach der Diät einfach? Dann greift man vermehrt wieder, dann hält man sich nicht mehr an diese Routinen, die man aufgebaut hat, mit ab und zu mal Auswärtsessen gehen, ab und zu mal ein Sweet essen, was auch immer, ja, sondern dann verfällt man wieder komplett in alte Verhaltensmuster danach und dann geht's wieder hoch.
Dann überschätzt ihr euch einfach seine Willenskraft meistens, ja, in der Zukunft. Kennt ihr, habe ich das mal erzählt, Falk, im Podcast, diese Studie mit der Schokolade und dem Apfel? Ich finde das Studiendesign so mega geil. Die haben den Leuten gesagt, okay, wir machen hier eine Umfrage und sie könnt euch als Belohnung nach außen, ob ihr einen Apfel oder eine Schokolade wollt danach. Und die meisten haben gesagt, ja, einen Apfel. Und dann haben die halt bei dieser Umfrage gesagt, ja, wir haben die Aufzeichnung verloren, was wollen sie, eine Schokolade oder Apfel? Und vorher haben halt die meisten Leute gesagt, ja, ein Apfel, ich bin ja gesund und so. Aber ja, als es dann zu der Situation kam, haben sich dann doch lieber die Leute die Schokolade genommen. Okay. Und dieses Verzicht funktioniert halt meiner Meinung nach genauso. Und man unterschätzt halt, was sich denn der Körper zurückholen will, wenn man da mal das langfristig versucht, irgendwelche Sachen rauszunehmen. Auch emotional, was es auf Dauer kaputt machen kann, wenn man sich sagt, das ist schlechtes Essen, das darf ich nicht essen. Anstatt, ich finde es auch immer so, dieses mit Alkohol ganz, ganz schlimm, diese Leute, ach, ich mache jetzt hier meinen Sober Oktober und ich mache mal Januar jetzt komplett kein Alkohol. Und dann sage ich ja, ja geil, und danach? Dann säufst du wieder genauso weiter oder was. Und dann sagst du, nee, das hat mir jetzt wirklich voll was gebracht. Das musst du danach noch sagen. Und ja, ich könnte es jetzt vielleicht auch noch 2 Wochen machen. Und dann machst du aber noch schlimmer danach. Anstatt dass man mal irgendwann sagt, ich werde mal ein Erwachsener und versuch, Sachen in Maßen einfach zu mir zu nehmen. Dass man sagt, okay, was Süßes ist, was Schönes. Das sollte jetzt aber nicht mein täglich Brot sein, sondern auch mal, wenn man Lust hat, eine schöne Zeit mit jemandem was genießt, wenn jemand was gebacken hat. Okay, das muss jetzt aber nicht 5-mal die Woche sein. So.
Ja. Das ist ja auch das, was...
Passiert ja meistens eh nicht, so.
Aber Genuss ist so auch so ein super Wort, ja, wenn es darum geht, wirklich Dinge zu genießen. Ja. Und wenn wir jetzt immer unterscheiden zwischen guten und schlechten Lebensmitteln, dann verfallen wir halt in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Und was passiert dann im Prinzip im Umkehrschluss? Da passiert dann das, wenn du quasi deine vermeintlichen Hausaufgaben gemacht hast, ja, und nur noch gesunde, in Anführungsstrichen, Lebensmittel konsumiert hast, dann kannst du dir ja auch mal was gönnen. Ja, dann kommst du dann so an und sagst, du kannst dir ja auch mal was gönnen jetzt. Jetzt hast du so lange deine Hausaufgaben gemacht und hast nur gesund gegessen und schwupps, assoziierst du wieder das mit dem wahrscheinlich hochkalorischen Lebensmittel in den Belohnungsvorgang. Ja? Mhm. Und die Frage, ja, die wir uns immer stellen müssen in einer gewissen Situation, was ist halt zielführend? Natürlich, wie gesagt, müssen wir in einer Diät mit den Kalorien haushalten, ja, und dann wäre es auch wahrscheinlich smarter, auch mal auf Lebensmittel zu setzen, die kalorisch ein bisschen niedriger sind und sättigender sind. Aber es heißt nicht im Umkehrschluss, dass wenn wir auswärts mal essen gehen mit Freunden, dass wir wirklich dort jeden Bissen einfach genießen. Ja? Und dann sich gar nicht drüber nachdenken, hat das jetzt eine Auswirkung auf meine Diät? Nein, Tag abgehakt, am nächsten Tag geht es genauso weiter. Ja, und das ist halt immer auch das, wo sich die Menschen dann so verrückt machen, wenn es jetzt mal, wenn man halt dann so gefangen ist auch und immer alles perfekt machen will. Wenn es dann mal zu einer Situation kommt, die außerhalb des Rahmens ist, dann machen die sich verrückt. Dann denken die, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann ich gleich aufhören, jetzt schmeiß ich alles hin, ciao. Und jetzt hau ich mir alles rein, was geht. Und das ist ja halt dieser auch häufig dann zu beobachten, wenn eine Situation am Tag scheiße ist, muss nicht der ganze Tag scheiße sein. Ja, dann musst du halt situationsbedingt dann das abhaken. Einen Schlussstrich ziehen und weiter geht's im Programm. Und dich wieder hinterfragen, warum ist das passiert? Kann ich das irgendwie besser machen am nächsten Morgen oder so?
Ja. Ja. Ich fand mal hier, Alberto Nunes hat mal bei einer Prep gesagt, dass er versucht hat, dass keiner mitbekommt, dass er eine Prep macht. Man muss es ja nicht auf das Extrem treiben, aber den Ansatz finde ich cool, dass man sich nicht oder in einem Maß, was akzeptabel ist, nicht vor seinen Mitmenschen verstellt oder sich da eingrenzt. Dieses, ich darf das nicht mehr essen, ich darf da nicht mehr mitessen, ich darf nicht mehr auswärts essen gehen. ich finde schon, okay, so wie gesagt, Wettkampf, Ende, Prep, das sind ja Spezialgebiete, wo man auch mal sich einschränken muss. Das gehört einfach auch dazu. Aber vor allem, wenn man eine Alltagsdiät macht, dass man das versucht so zu gestalten, dass man immer so ein bisschen Plan B hat oder flexibel ist oder auch mal einen Tag mal Pause machen kann und sich da nicht verrückt macht. Und eine andere Sache, die ich noch finde, bei so Sachen wie Fasten und ich esse dann nichts oder esse keine Süßigkeiten mehr, frage ich mich immer oder sage ich den Leuten immer, entweder stell dir vor, du hast Kinder oder was würden deine Kinder denken? Willst du, dass deine Kinder das übernehmen? Oder was würdest du jemand anders wünschen, deiner besten Freundin? So bei Fasten zum Beispiel habe ich so ein konkretes Beispiel. Da hat eine Freundin von mir hat gemeint, ihr Vater hat immer so Saftkuren gemacht und haben die Kinder, die Mädels natürlich, das heimlich sich abgeguckt und dann gefastet, ohne dass die Eltern das mitbekommen haben. Und da würde man sagen, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Aber warum geht das dann bei dem Kind gar nicht, wenn der Erwachsene das halt eine Woche nichts isst? So. Das ist halt genauso fahrlässig, finde ich. Und Kinder gucken sich ja das auch ab, dieses, ah, ich verzichte. Oder manchmal gibt es ja dann auch Kompensations, wenn man den Kindern das verbietet, gibt keine Süßigkeiten. Das Erste, was die machen, wenn die aus dem Haus sind, essen nur noch Süßigkeiten. So, das finde ich immer, dass man sich fragen sollte, ist das von außen gesehen, was ich mache? Würde ich das auch anderen Leuten empfehlen oder würde ich das meinem Kind empfehlen? Würde ich das, wenn meine Tochter 16 ist und die will, fühlt sich unwohl mit ihrem Gewicht, würde ich ihr so eine Sache empfehlen, die ich mache? Und ich glaube, da disqualifizieren sich irgendwie automatisch sehr viele
Oder Ansätze. Kann ich es halt mein Leben lang so durchführen? Ja, eine Ernährungs-, also ja, eine Diät sollte einfach nur eine abgewandelte Weise sein, wie du dich ernährst. Ja, sondern du solltest einfach nur weniger essen oder weniger von hochkalorischen Sachen essen. Aber es sollte nicht komplett anders aussehen als eine Phase, wo du vielleicht Gewicht zunehmen möchtest oder Gewicht halten möchtest. Und das muss man sich halt immer wieder fragen, würde ich das auch mein Leben lang so durchziehen? Durchziehen, ja, durchziehen ist auch so ein doofes Wort, aber würde ich das mein Leben lang so machen?
Gestalten.
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 Ja, auf jeden Fall.
Ach, großartig. Großartig. Ey, wir sind jetzt schon bei fast eine Stunde 20.
Ja, Mann.
Brutal. Aber ich finde, ey, richtig tolle Themen besprochen und ey, richtig guten Input hier nochmal bekommen. Caro, echt coole Sachen, die ich mir nochmal zu Herzen nehmen werde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich zumindest, ich weiß noch nicht, ob ich das alles so umsetzen und realisieren kann, aber ich glaube, ich habe echt viel gelernt heute. Und ich würde auch hier auf jeden Fall Wiederholungsbedarf anmelden. Ich fand es wirklich also eine unglaubliche Bereicherung für uns alle. Ich hoffe auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Und ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wieder aufgreifen können.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja klar, so eine Themen hier haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil ich hatte mir auch noch einen Stichpunkt gemacht, sowas zum Beispiel Pre- und Peri-Workout-Nutrition oder was ihr dort...
Ich habe mir auch ganz viele so spezielle Sachen,
ja. So ganz, so ein bisschen deeper halt, ja. Wir sind jetzt erstmal bloß so in das Grobe, in das Emotionale gegangen, aber natürlich kann man mit der Ernährung, denke ich schon, auch einiges perfektionieren. Obwohl Perfektionismus nicht das Ziel ist, aber auf jeden Fall auch einen gewissen Leistungs-Impact kann man durch eine optimierte Nutrition natürlich auch erwarten. Ja.
Ja.
Und wenn ihr Lust habt, da was zu erfahren, dann gebt dem Podcast hier 5 Sterne. Ihr könnt uns auch nochmal Fragen schicken, wenn ihr an Sachen interessiert seid. Zum Beispiel diese Habits, die wir da bei den Klienten oder Trainees integrieren. Das ist ja auch mal interessant, dass man da ein paar bespricht. Dann schreibt uns gerne ein paar Fragen, bewertet die Folge. Und Falk, hast du noch ein schönes Schlusswort? Ach so, und wenn Drummer zuhören, sucht ihr noch, Caro? Jetzt kannst du noch mal rausschreien.
Nee, wir sind schon dabei, jemanden neuen anzulernen. Ja, alles gut.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay.
Ach so, du kannst auch gerne noch Werbung machen für die Band.
Ja, schön. Alle, die Krachmusik mögen, schaut mal bei Hollow Grin vorbei.
Da muss ich auch mal wieder reinhören. Ja. Werde ich auch tun. Also ja, vielen, vielen Dank an euch beide für dieses tolle Gespräch. Danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet auch so viel mitnehmen wie wir heute. Und wir hören uns dann nächste Woche in einer weiteren Folge vom Bird Gang Powerlifting Podcast. Bis dahin.
Tschüssi.